Karawane ohne Ziel, so titelte vor kurzem eine große Wochenzeitung. Die Weltklimakonferenz, die heute in Nairobi beginnt, war ihr Thema. Mehrere tausend Fachleute, darunter 130 Umweltminister, diskutieren die Folgen des Klimawandels, die Konsequenzen. Dabei sind die Fakten unstrittig. Die schon jetzt messbare Erwärmung der globalen Mitteltemperatur haben wir Menschen zu verantworten und die Auswirkungen sind schneller spürbar als vorhergesagt. Grönlands Eis schmilzt schneller, Hitzewellen und Dürreperioden häufen sich, Wetterextreme werden normal und so weiter. Welche Zeichen kann da die Konferenz in Nairobi setzen? In einer Stadt, die Professor Hans-Joachim Schellenhuber einmal als Vorhof zur Hölle bezeichnet hat. Der Direktor am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung und Wissenschaftler an der Oxford University ist jetzt am Telefon von Deutschlandradio Kultur. Guten Morgen, Herr Schellenhuber.
Guten Morgen.
Mit dem Vorhof zur Hölle spielten Sie auf die Armut, auf die Korruption, Gewalt in Nairobi an. Ist der Ort des Treffens durchaus auch ein Symbol für die Lage, in der wir uns befinden, ein Symbol für die drohende Klimakatastrophe?
Das ist nicht unbedingt ein direkter Zusammenhang. Ich muss zunächst mal sagen, es gibt Städte in Afrika, die wesentlich schlimmer sind als Nairobi. Und was in Nairobi passiert, also vor allem die Verslammung der ganzen Stadt, also die Elendsverhältnisse, das hat zunächst mal mit der Klimasituation überhaupt nichts zu tun. Es ist nur so, dass wenn das Klima sich deutlich noch verschlechtern wird, dass dann die Armen dieser Welt am meisten leiden werden, sprich zum Beispiel die Slumbewohner von Nairobi.
Ich fragte aber auch deshalb sozusagen nach dem Symbol des Ortes, was den Klimawandel betrifft. Ist es eine Minute vor 12, eine Minute nach 12?
Der Grund, warum man Nairobi gewählt hat, bevor ich auf Ihre Urfrage zurückkomme,
das sozusagen, wäre nett.
Man hat Nairobi sicher gewählt, weil es diesmal gehen soll um die Anpassung an den unvermeidbaren Klimawandel. Und da sind natürlich die Länder des Südens, der sogenannten Dritten Welt, am meisten betroffen. Insofern bietet es sich auf jeden Fall an, in Nairobi nach neuen Lösungen zu suchen, wenngleich ich skeptisch bin, dass man ein großes Stück vorankommt. Aber jetzt zur Frage 5 vor 12, 5 nach 12. Es ist natürlich noch nicht Mitternacht, sonst müssten wir ja gar nicht weiter verhandeln und sonst müsste die Wissenschaft sich nicht anstrengen, Lösungsvorschläge zu entwickeln. Ich bin im Grunde genommen sehr optimistisch, dass wir das Potenzial haben, den Klimawandel zumindest auf ein beherrschbares Maß zu begrenzen. Darum geht es in den nächsten Jahrzehnten. Allerdings ist dafür eben kraftvolles politisches Handeln notwendig. Das heißt, die Uhr gibt uns durchaus noch ein wenig Zeit, 10, 15, 20 Jahre. Aber ob wir als politische Wesen in der Lage sind, uns zusammenzuraufen, das ist eine ganz andere Frage.
Wir haben also noch etwa 10, 15 Jahre Zeit. Das sagen auch die neuesten Studien, etwa die des Tyndall-Klimazentrums in Manchester.
Man sollte mit den Jahren jetzt nicht so einen Jahrmarkt beginnen, in dem Sinne, also wir haben 3 Jahre Zeit, andere sagen 10, 15. Es geht im Wesentlichen darum, wie diese Zahlen zustande kommen. Es geht darum, dass man jetzt bei der Erneuerung der Kraftwerkparks weltweit, also Kraftwerke, die vor allem Strom und Wärme erzeugen, dass man da in den nächsten 1-2 Jahrzehnten die entscheidenden Investitionen durchführen muss. Und so ein Kraftwerk steht eben für 40-50 Jahre in der Landschaft. Das heißt, wenn es sich amortisieren soll, muss man es eben auch fast ein halbes Jahrhundert lang betreiben. Und wenn da jetzt die falschen Entscheidungen getroffen werden, also jetzt in dieser Dekade und der folgenden, dann sind wir sozusagen eingerastet in den Verbrauch fossiler Brennstoffe oder in sogenannte sehr schmutzige Kraftwerke. Und dann wird es sehr schwer, die Wende noch zu erreichen.
Das Kyoto-Protokoll läuft in 6 Jahren aus und schon diese völkerrechtlichen Selbstverpflichtungen, was Umweltstandards betrifft, wurden nur halbherzig umgesetzt. Was muss politisch dringend jetzt getan werden?
Ja, ich denke, dass wir fast ein Jahrzehnt verloren haben bei der Debatte, ist der Klimawandel nun wirklich real und beeinflusst ihn der Mensch? Ich denke, dass die meisten Regierungen dieser Welt das Problem einfach nicht ernst genug genommen haben. Oder wenn sie es ernst genommen haben, dass sie die Problemhöhe nicht richtig abgemessen haben. Ich spüre aber in den letzten Jahren eben doch eine, gerade in diesem Jahr, auch deutlich veränderte Wahrnehmung. Ist so, dass wir jetzt in den Industrieländern aggressive Programme entwickeln müssen, um unser Energiesystem umzustellen.
Herr Professor Schellnhuber, wir haben es bei der Klimaerwärmung, beim Ausstoß der Gase mit globalen Problemen zu tun. Und trotzdem, was kann zum Beispiel Deutschland forcieren, ganz konkret, wenn es den Vorsitz in der EU und bei den großen 8 Industrienationen übernimmt? Wie erfolgversprechend ist der Schulterschluss von Angela Merkel und Tony Blair?
Es ist natürlich so, dass Deutschland und Großbritannien die Länder sind, weltweit kann man das fast sagen, die bisher den Klimaschutz am ernstesten genommen haben und die ihre Verpflichtungen unter dem Kyoto-Protokoll wahrscheinlich auch erfüllen können. Beide Länder drängen darauf, und ich habe selbst eine kleine Rolle gespielt beim Dialog zwischen Großbritannien und Deutschland, beide Länder drängen darauf, dass man eben jetzt zu wesentlich ehrgeizigeren Zielen kommt, zum Beispiel, dass man eben insbesondere innerhalb der Europäischen Union zu einer Verpflichtung kommt, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 30% zu reduzieren und bis 2050 um 60%. Das ist in Großbritannien ein erklärtes Ziel. Außerdem sehr wichtig, glaube ich, bei G8, dass man die Verbindung zwischen Energie und Klimaproblem herstellt. Das hat man bisher immer separat gesehen. Energie soll möglichst billig sein, das Klima soll möglichst stabil bleiben und die beiden Dinge kümmern sich nicht umeinander. Da muss man zu einer Integration der Politiken kommen. Und ich bin da eigentlich relativ optimistisch, dass man ein Stück weiterkommen wird.
Reden wir zum Schluss ganz kurz auch über uns persönlich. Wie umweltbewusst leben wir? Handeln wir so, wie es dringend erforderlich wäre?
Nein, das tun wir natürlich nicht, weil eben auch die breite Öffentlichkeit die Problemhöhe noch nicht erkannt hat. Aber sie lernt schnell dazu, muss ich sagen. Entscheidend wäre zum Beispiel, wenn Sie sagen, was kann der Einzelne tun? Wenn alle Konsumenten, die Auto fahren, entscheiden würden, sich quasi nur noch ein Auto anzuschaffen, das 5 Liter braucht auf 100 Kilometer oder vielleicht sogar ein bisschen weniger. Und diese Fahrzeuge sind auf dem Markt. Man kann wunderbar damit fahren. Ich habe sie ausprobiert vielfach. Dann hätten wir schon eine ganze Menge erreicht. Denn nämlich der Transportsektor ist derjenige weltweit, wo die Emissionen am stärksten wachsen. Das heißt, individuelles Konsumentenverhalten kann einen Riesenunterschied machen.